Schön, dass du wieder zu uns gefunden hast. Eine neue Folge, das neue Wir, dein Beziehungspodcast mit Tanja und Chris. Ein herausforderndes Thema diese Woche. Wir möchten mit dir über die Epstein-Affäre sprechen. Wir haben viele Tage in einer Schockstarre verbracht, nachdem so viele neue Dokumente, Beweise veröffentlicht worden sind. Und unsere Absicht mit der Folge heute ist es, einfach unsere Gedanken mit dir zu teilen, aus Sicht als Paartherapeuten, die wir sind, und einfach wirklich wahnsinnig viel über Mann-Frau-Dynamiken, Glaubenssätze über Geschlechter miterlebt haben, geheilt haben. Wir haben viel über Trauma verstanden, auch in den letzten Jahren mit unseren Klienten. All das möchten wir heute einfließen lassen. Uns gar nicht so leicht drüber zu reden, weil wir natürlich einfach, genauso wie du auch wahrscheinlich, ziemlich schockiert waren, ohnmächtig waren, voller Trauer und Wut waren über das, was da ans Tageslicht gekommen ist.
Und wir wissen, wie viele Frauen in ihrem Leben Opfer von sexueller Gewalt werden und deswegen eine sehr sensible Folge. Und wenn du da leicht getriggert bist, dann hör sie lieber nicht an.
Genau, denn das gilt generell für jeden. Wir finden es wichtig, informiert zu sein. Das gebietet sozusagen die Menschlichkeit, über Mitgefühl miteinander verbunden zu sein und zu wissen, was in der Welt passiert. Und gleichzeitig ist es auch super wichtig, für dich zu schauen, wo liegt deine Grenze dessen, was du nachrichtentechnisch konsumieren kannst und aufnehmen kannst und halten kannst.
Okay. Und es ist ja tatsächlich so, als wäre die schlimmste Verschwörungstheorie wahr geworden mit dieser Flut an Dokumenten. Es sind ja insgesamt 3,5 Millionen Seiten jetzt veröffentlicht worden, was aber nur die Hälfte von den eigentlichen Daten darstellt. Also ganz viel, was wir auch noch gar nicht wissen. Und es gibt ja so viele Menschen, die sich schon damit auseinandergesetzt haben die letzten Jahre und denen auch wenig Gehör geschenkt wurde. Und ich finde es einfach noch mal so krass, dass die erste Klage gab es 1996, wie vielen Frauen einfach nicht geglaubt wurde, nicht, also Frauen, die schlimmstes Leid erfahren haben, denen dann noch nicht geglaubt wird und die einfach im Stich gelassen werden und nicht nur im Stich gelassen, sondern einfach von den mächtigsten Systemen und mächtigsten Menschen dieser Welt ausgebeutet und vergewaltigt und zu Opfern gemacht werden.
Und wir werden heute auch über das Thema Verantwortung sprechen müssen. Und das Absurdeste ist daran, dass ja jeder dieser Verbrecher, potenziell und tatsächlich, keiner von denen im Gefängnis gelandet ist. Alle spielen ihr Machtspiel weiter und die Einzige, die im Gefängnis ist, ist die Komplizin, wie sagt man da, von Jeffrey Epstein, eine Frau. Während alle anderen Männer, die in diese Fälle verstrickt sind, einfach ihre Machtspiele weiterspielen, und Spiel ist in dem Zusammenhang schon wieder sehr sarkastisch oder ironisch. Keiner dieser Männer hat irgendeine Form der Verantwortung übernommen, sondern was passiert, es werden Schweigegelder gezahlt, es wird weitergemacht wie zuvor, es wird vertuscht, es wird manipuliert, geschwiegen und zum Schweigen gebracht.
Genau, für alle, und da geht es darum, dass es der größte Kindesmissbrauchsskandal der Geschichte wahrscheinlich ist oder einer davon, und so viele bekannte Männer involviert sind. Also wenn man die Dokumente durchliest, man weiß gar nicht, also ich verfalle in eine komplette Schockstarre, wenn ich nur die Namen lese, von Bill Clinton zu Bill Gates zu
Jeff Bezos, Elon Musk, Donald Trump, Königshäuser.
Genau. Und es ist einfach nur so ekelhaft.
Bill Gates war für mich persönlich auch krass, weil ich das Interview mit Melinda Gates gesehen habe, die ja auf die Epstein-Affäre jetzt nochmal angesprochen worden ist und die dann eben nicht geschwiegen hat, was sie hätte tun können, sondern sie ja wirklich zwischen den Zeilen gesagt hat, dass das, als sie sich von ihrem Mann getrennt hat, was für uns damals schon überraschend war, wir haben gedacht, was für ein cooles Paar, die haben so viel zusammen erreicht, warum trennen die sich jetzt? Und sie ja wirklich im Interview bestätigt hat, dass ihr Ex-Mann, dass Bill Gates in diese mitbeteiligt war und das ein Grund der Trennung war und dass das zum dunkelsten Kapitel ihres Lebens gehört. Und da konnte man sich dann selber seinen Reim drauf machen, wie tief Bill Gates damit verstrickt war. Und so wie mit ihm geht es aber natürlich mit allen Machtmännern. Und du hast gerade gesagt, der größte...
Auch aus der spirituellen Szene, hier ja. Deepak Chopra oder Stephen Hawking.
Und du hast gesagt, der größte Skandal, der jemals stattgefunden hat, mir ist dann nur spontan die Kirche eingefallen, was aber natürlich interessanterweise auch wieder so ein patriarchales Männermachtkonstrukt ist, was völlig, wo keiner einen Einblick hat und was so hinter allen Kulissen einfach irgendwie fungiert, wo es auch tausend Verschwörungstheorien gibt und man denkt sich immer, das ist komplett absurd und nun denkt man sich, naja, scheint doch mehr Wahrheit dran zu sein, als man dachte.
Genau, und wo einfach systematisch Kinder und Frauen vergewaltigt, ausgebeutet, gefoltert, verletzt, getötet werden. Und es einfach so, ich meine, man kann es einfach nicht glauben, dass die Welt sich dann, so ein Skandal kommt an die Öffentlichkeit und alle tun so weiter, als wäre nichts passiert. Und diese Machtlosigkeit und Ohnmacht, die man diesbezüglich spürt, also mich überrennt es dann, ich kann dann erstmal gar nichts tun, bin zwischen Schreien, Weinen und Mitgefühl mit all den Opfern, die es überlebt haben und die heute, bis heute massiv unter den Folgen leiden und deren Leben einfach zerstört wurde.
Und wir möchten ja heute auch ein bisschen drüber sprechen, aus unserer Sicht als Paar Traumatherapeuten, das irgendwie einordnen für uns. Und ich glaube, das war neben dem emotionalen Prozess ein wichtiger Bestandteil der letzten Tage, dass wir für uns auch irgendwie das ein bisschen einordnen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, eins der Grundbedürfnisse im Leben, ist ja das nach Orientierung und Kontrolle. Man möchte irgendwie nicht, man möchte es verstehen, um irgendwie sich nicht völlig ohnmächtig zu fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das möchten wir mit der heutigen Podcast-Folge ja auch erreichen. Und ich hatte so einen Gedanken, naja, das ist ja USA. In Deutschland wäre das ja nicht so. Wenn jetzt der Bundeskanzler in so eine Affäre verwickelt wäre, dann würde der doch sofort zurücktreten. Und dann haben wir aber weitergesprochen und gedacht, naja, eigentlich ist es in Deutschland nichts anderes. Einzelne Menschen haben weniger Macht als in USA. Deshalb ist das vielleicht nicht ganz so extrem wie da, aber es sind letztlich die gleichen Dynamiken. Und letztlich, ist eine harte These, aber kann man sagen, dass diese Form von toxischer, verbrecherischer, gewalttätiger tätiger Männlichkeit, die man in den USA sieht, letztlich in jedem Mann irgendwie veranlagt ist, als Schattenanteil. Das heißt, wir müssen über Männlichkeit reden. Wir müssen darüber sprechen, wie können Männer Verantwortung übernehmen? Was lässt Männer so handeln? Und da spielen verschiedene Themen mit rein. Was wir beobachten, ist, dass letztlich in der Traumatherapie, in Paardynamiken ähnliche Energien wirken. Energien von Verachtung, von Ignoranz, von Unterdrückung, von Manipulation. Und umso mehr Macht im Spiel ist, umso extremer werden diese Dynamiken aus meiner Sicht.
Genau, umso weniger fehlt auch ein Korrektiv und umso mehr werden so eigene Regeln gemacht. Also es wäre, als würden die Spielregeln der Welt nicht für einen selbst gelten.
Und dieses Patriarchat, in dem wir leben, das wirklich jetzt nochmal augenscheinlich wird, was der Preis von diesem System ist, was das Ausmaß an Zerstörung ist, was dieses System kreiert. Zwischenmenschlich, zu all den Opfern, die dieses System hat, aber auch ökologisch und unser großer Wunsch ist, dass sich dieses System verändert oder dass dieses System letztlich beendet wird und ein neues System folgt. Und wir glauben, was dafür erforderlich ist, ist im ersten Schritt eine Bewusstwerdung des Mannes, die nur dann erfolgen kann, wenn wir solche Horrornachrichten wie jetzt dafür nutzen, verantwortlich als Männer damit umzugehen, zu gucken, was kann ich als Mann beitragen, um diese Dynamik, um diesen Schatten, um diese Gewalttaten zu reduzieren. Und jeder Mann kann da einen Beitrag leisten, indem wir unseren Schattenanteil anerkennen. Indem wir uns mit dem Trauma beschäftigen, was wir selbst erfahren haben, wo wir noch unbewusst drüber sind, was sich nur äußert in Beziehungsstreits, wenn wir unsere Kinder anbrüllen als Männer, wenn wir unsere Stimme erheben, wenn wir nicht auf ein Korrektiv wie unsere Partnerinnen hören, wenn wir uns in Arbeit stürzen und nicht mehr emotional präsent sind für unsere Familien.
Ja, also ich finde, es müsste eine verpflichtende Therapie geben von klein auf, also in der Schule, wo also sowohl Männer wie Frauen, aber eben, weil du jetzt explizit die Männerproblematik auch ansprichst, eben auch für Männer, um sich auch diesen ganzen Wunden der Mutterwunde, der Vaterwunde bewusst zu werden und zu transformieren.
Und gleichzeitig ist wirklich immer wichtig zu sagen, man kann sich nicht immer auf sein Trauma rausreden. So, das heißt, egal was man erlebt hat, man ist verantwortlich für das, was man getan hat. Und ich glaube, es ist wichtig, hier zwei Punkte mal getrennt voneinander zu untersuchen. Das eine ist sozusagen dieser Schattenanteil, den wir Männer in uns tragen. Trauma, was wir nicht heilen, unbewusste Glaubenssätze, Muster, Verhaltensmuster, die wir uns nicht anschauen, die wir einfach immer weiterführen, wo Frauen uns einfach so krass voraus sind. Also die meisten Coaching-Anfragen kommen immer noch von Frauen. Die meisten Teilnehmer in unseren Kursen sind Frauen. Die meisten Frauen, die sagen, wie soll ich meinen Mann erreichen? Er zieht sich zurück. Er macht von sich aus keine Arbeit. Ich bin müde davon, meinen Partner davon zu überzeugen, dass er in Therapie geht oder Coaching beansprucht oder mit seinem Freund mal ein ernsthaftes Gespräch führt. So, das heißt, männliche Ignoranz ist nichts, was uns nur in diesen Epstein-Files in Extremum begegnet, sondern es ist was, was jeder in den Beziehungen mit Männern kennt. Auch gleichzeitig so eine Überheblichkeit, das männliche Prinzip als überheblich anerkennt gegenüber dem weiblichen Prinzip. Rationalität über Emotionalität. Wir reden natürlich auch stark in Stereotypen, aber es sind eben auch die Männer, die diese Verbrechen primär begangen haben und nicht Frauen. Deshalb helfen uns Stereotypen hier, das auch einzuordnen. Und das eine sind also diese persönlichen kognitiven, emotionalen Muster und das andere sind die Machtstrukturen, die durch dieses patriarchale System, in dem wir sind, vorgegeben werden. Denn es ist so absurd, dass es Menschen auf der Welt gibt, die so viel Macht haben. Die so viel Macht haben, dass sie sowas tun können, vertuschen können, Millionen an Euro an Schweigegeldern zahlen können, dass das nicht rauskommt.
Sich gegenseitig schützen können.
Sich gegenseitig schützen können, die Justiz beeinflussen können, dass sowas nicht zur Anklage kommt. Das heißt, es muss auch einfach verboten werden, dass Menschen oder dass Männer, weil es sind ja eigentlich nur Männer in diesem System, in dem wir sind, die so viel Macht haben, so viel Macht haben. Ich verstehe auch nicht, warum es nicht einfach eine Regel gibt, dass Menschen nicht mehr als 10 Millionen Euro besitzen können. Einfach um dieses System überhaupt zu begrenzen.
Ich frage mich dann auch immer, woher diese tiefe Wut auf das Weibliche kommt, die das möglich macht, so mit Frauen umzugehen oder Kindern.
Genau, ich glaube eben, dass es nicht an sich nur um Frauen geht, sondern ich glaube, also dass es natürlich ein Aspekt ist, die Verachtung gegenüber dem weiblichen Prinzip, aber ich glaube, dass es grundsätzlich in diesen Machtsystemen darum geht, alles, was irgendwie schwächer ist, zu dominieren, zu unterdrücken, um weiter diese eigene, wie so eine Machtregulation. Ich habe das irgendwo gelesen, dass dieses das Ausmaß, wenn ein Mensch so viel Macht hat, dass der Mensch dafür einfach nicht gemacht ist, soll die jetzt nicht in Schutz nehmen, aber es ist, macht es für mich erklärbar. Es führt offensichtlich dazu, wenn Menschen so viel Macht haben, dass sie immer weiter dominieren müssen und sich immer Schwächere suchen, an denen sie ihre Macht weiter auslassen können. Ich meine, wir reden ja hier bei Opfern von Kindern. Das ist ja das sind die Schwächsten
und
Babys. Wir reden also über die schwächsten Teilnehmer in unserer Gesellschaft und über die absolut mächtigsten und stärksten Teilnehmer in der Gesellschaft.
Kein Wunder, dass wir Magen-Darm hatten und erstmal eine Runde darüber gekotzt haben.
Und ich glaube, dass das für uns, man kennt das, ich hatte ja 15 Jahre keinen Kontakt zu meinem Vater und man versucht ja immer, sich das Verhalten, in dem Fall von meinem Vater, sich erklärbar zu machen, sucht sich irgendwelche Theorien und ist irgendwie wichtig, aber letztlich man kann das ja nicht nachvollziehen. Wir als normale Menschen können ja nicht nachvollziehen, was lässt den so handeln. Und trotzdem ist das, wenn mir das jemand erklärt und sagt, das hat mit Machtstrukturen zu tun, das hat damit zu tun, dass Menschen zu viel Macht haben, sich auf zerstörerische Weise verhalten, dann ist es zumindest mal nachvollziehbar. Auch wenn es es nicht wirklich erklärt. Vielleicht ist es auch eine ganz andere Erklärung, warum die sich so verhalten haben, wie sie es getan haben. Wichtig geht uns nicht
in der Vergangenheit.
Genau. Warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Egal ob in der Kirche oder in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kunst. Es sind ja alle betroffen, auch wenn ich an Rammstein denke. Es sind ja überall die gleichen Dynamiken, die immer von Männern ausgehen und ja nicht von Frauen. Das heißt, man muss politisch schauen, wie kann man solche Systeme überhaupt beenden? Wie kann man Macht reduzieren, beschränken, regulieren? Aber, und das ist ja unsere Hauptarbeit, wie können wir als Männer unserer Konditionierung bewusster werden, sodass sowas einfach nicht passiert? Denn ganz oft wird ja dann so gesagt, ja, das sind so männliche Triebe. Und es ist völlig egal, welche Triebe, ob das Sexualtriebe sind, Gewalttriebe, Machttriebe, was auch immer. Und dann wird immer so getan, als ob man seinen Trieben ausgeliefert ist. Aber wir sind mit so viel Bewusstsein ausgestattet, dass wir in der Lage sind, einfach größer zu sein als unser Bewusstsein. Sonst könnte ja jeder sagen, ja, ich habe den umgebracht. Das war einfach ein Trieb von mir, von Eifersucht oder was auch immer. Gewaltverbrechen in Familien oder so sind ja auch von Männern verübt.
Genau, da habe ich eine Zahl dazu. Pro Tag sterben 140 Frauen oder Mädchen von einem Familienmitglied getötet. Das ist alle 10 Minuten.
Das heißt, wir müssen darüber sprechen, wie kriegen wir Männer uns eigentlich in den Griff? Und ich habe ein Reel dazu gepostet auf Instagram, da kamen auch viele Kommentare von Männern, teilweise sehr entwertend, die gesagt haben, wie kannst du uns auf eine Stufe mit Epstein stellen? Das sind ja Verbrecher und Vergewaltiger und wir sind ja irgendwie liebevolle, fürsorgliche Ehemänner. Ja und nein. Ja, natürlich sind nicht alle Männer Vergewaltiger. Aber unser Argument ist, dass die Systematik, mit der Männer Gewaltverbrechen begehen, das Schlimme ist. Das heißt, potenziell jeder Mann ein Täter ist, beziehungsweise potenziell in jedem Mann systematisch die gleiche Dynamik wirkt, nur in unterschiedlichen Intensitäten. Und so empfinden wir das auch in unserer Arbeit mit Paaren tatsächlich, dass man eben diese gleichen Dynamiken auch in Partnerschaft findet, auch wenn sie stark abgeschwächt sind natürlich. Wir mit keinem Mann zu tun hatten, der kein Pädophilie, kein Vergewaltiger, mit keinem so. Und trotzdem, ich hoffe, das kommt für dich als Hörer nachvollziehbar rüber, Schon Ignoranz ist eine Form der Gewalt. Die Stimme zu erheben ist eine Form der Gewalt. Emotional nicht präsent zu sein, bedeutet Verdrängung, bedeutet Unbewusstsein, bedeutet auch, wenn man sich seinen eigenen Gefühlen als Mann nicht stellt, dass die irgendwann sich auf andere Weise ihren Weg suchen. Bedeutet Affekthandlung, bedeutet, dass man einen Wutausbruch kriegt, weil man vorher seine Wut, seine Trauer, seine Angst, was auch immer, nicht wahrgenommen und nicht reguliert hat. Das heißt, jeder Mann ist jetzt in der Verantwortung, das Erforderliche zu tun, um da einen Schritt weiter zu gehen, weil wir daran glauben, dass wir Menschen auch alle verbunden sind und dass jeder Einzelne auch einen Unterschied machen kann.
Und ich finde halt den Unterschied so krass, weil wir haben ja echt mit vielen sehr bewussten Männern auch zu tun, die auch immer bewusster werden und total mit ihren Gefühlen verbunden sind. Und das, also diese Arbeit mit all diesen tollen Männern macht diesen Fakt dieses absoluten krassen Machtmissbrauchs einfach nochmal so drastisch und so finde so einen krassen Unterschied einfach, wie wir hier zum Beispiel Familie leben, auch mit 4 Söhnen, die so krass mit ihren Gefühlen in Verbindung stehen und dann diese ganzen Schlagzeilen und Fakten, die einfach einen sprachlos nicht mehr schlafen lassen.
Und wir haben schon so viel innere Arbeit geleistet und trotzdem kann ich was ich mache, um in die Verantwortung zu kommen, ist beispielsweise, also das eine Reel, was ich aufgenommen habe, also meine Energie einfach oder wie ich fühle mich verantwortlich, einfach wieder lauter zu werden als Mann und sich eben nicht zu verstecken, aus der Angst rauszugehen, das könnte zur Ablehnung führen. Also wenn wir über Verantwortung sprechen, kann das ja ganz viele unterschiedliche Ausprägungen finden. Es kann innere Arbeit bedeuten, Therapie bedeuten, Coaching bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, einen größeren Beitrag dafür zu leisten, dass sich das System ändert als Mann.
Na, gleichzeitig hast du den Impuls, lauter zu werden, aber auch leiser, weil du ja dann auch sehr oft zu mir kommst und mich als Korrektiv eben auch nutzt, aktiv.
Genau, weil natürlich in dem Moment, wo ich mir sage, na, ich möchte lauter werden, um das System zu verändern, woher weiß ich, dass ich dann am Ende nicht ein genauso lauter Mann bin, wie diese ganzen toxischen, / verbrecherischen Männer, die schon da sind, weil umso lauter ich werde, umso mehr Macht habe ich. Das heißt, irgendein Korrektiv braucht man. Diese ganzen mächtigsten Männer der Welt haben einfach kein Korrektiv. Bill Gates und Melinda Gates haben sich getrennt, Ausdruck davon, wie wenig sie für ihn Korrektiv war. Elon Musk hat schon lange kein Korrektiv mehr. Donald Trump hat schon lange kein Korrektiv mehr.
Beziehungsweise die Trennung war das Korrektiv. Ciao Arschloch, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben.
Genau, aber für den Mann bedeutet das, kein anderes Korrektiv mehr zu haben. Und in meinem Fall aber eine Frau zu haben, die mir als Korrektiv zur Seite steht, mir Feedback gibt, mich kritisiert, wo es angemessen ist, mich bestärkt, wo es erforderlich ist. Und eigentlich sollten Staatsoberhäupter immer nur noch zu zweit sein.
Ja, das wäre ja unsere absolute Idealvorstellung einer
für männliches und weibliches Prinzip. Und für mich auch bewusste Männlichkeit damit zu tun hat, wie viel Care-Arbeit man leistet. Einfach mal ein paar unterschiedliche Themen hier reinzuwerfen. Für mich war diese vielen Jahre Elternzeit zu nehmen ja auch ein Weg, um wieder zu fühlen, um in Verbundenheit mit mir zu sein.
Es ist ja auch bewiesen, dass sich das Gehirn und der Hormonhaushalt mit der Care-Arbeit ändert. Also dass nicht die Frau per se die bessere Care-Arbeiterin ist, sondern deswegen eine gute Care-Arbeiterin ist, weil sie es in der Vergangenheit mehr gemacht hat als der Mann.
Und gleichzeitig können wir uns, habe ich auch eine spannende Studie gelesen, wie durch Care-Arbeit bei Männern das Testosteronniveau verändert werden kann. Das heißt, du hast sehr wohl Einfluss auf deine Hormone, auf deine Konditionierung, indem du andere Dinge tust.
Auf deine Triebe.
Das heißt, du kannst deine Triebe natürlich regulieren und damit umgehen.
Genau, weil es ist ja auch in Bezug auf Epstein jetzt so viel im Nebel noch. Also es stehen ja ganz viele Thesen im Raum, dass der einfach ein Spion war, also einfach, dass der ein Spion war, der halt auch diese ganzen Machtkonstrukte aufgebaut hat, um sie zu nutzen.
Genau, und es ist ja letztlich egal, ob das ein russischer oder israelischer Spion ist und welche Verschwörungstheorie noch damit zu tun hat. Fakt ist, die mächtigsten Männer der Welt waren in diese Verbrechen und sind in diese Verbrechen verwickelt. Und das ist der Punkt, den wir uns heute anschauen möchten.
Und werden nicht dafür bestraft.
Okay. Gibt es noch was, was du zu der Thematik sagen musst?
Vielleicht ja, dass ich es eben wichtig finde, dort hinzusehen. Und es gibt ja auch viele Theorien, dass die Flut der Daten, dass das ja auch quasi absichtlich genau so getimt ist, dass es auch die Menschen dazu bringt, entweder in die Schockstarre, dass du am liebsten dein Handy ins Meer werfen willst, zu bringen, oder eben in dieses aufgekratzte Nervensystem, wo du überhaupt nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, dass es auch kalkuliert ist. Und das merkt man ja an sich selbst auch quasi diese, also meine Reaktionen der letzten Tage waren ja genau so. Und dass auch da wieder Bewusstsein hilft, ja okay, ich konsumiere die Infos und die Files in dem Maße, weil ich es total wichtig finde, dort hinzusehen, mit den ganzen Opfern mitzufühlen, sich hineinzuversetzen. Und das finde ich ist einfach in unserer Verantwortung. Und gleichzeitig aber in seiner Kraft zu bleiben, eben nicht ohnmächtig zu werden, wie es gewünscht ist von diesen Machtstrukturen, sondern in seine Kraft zu kommen und wirklich wieder in die, was mir möglich ist, zu verändern, in die Veränderung zu kommen.
Und vielleicht, wenn man noch mal ein bisschen jetzt positiver möchte ich nicht sagen, aber dass man in die Eigenwirksamkeit kommt, um dieses Gefühl zu haben, also wir haben ja über das Grundbedürfnis von Kontrolle und Orientierung gesprochen, und dass wenn solche Katastrophen passieren, dass man irgendein Gefühl von Verantwortung braucht, um das Gefühl von Kontrolle wieder zurückzuhaben. Und was uns ja auch geholfen hat, war ein ganz bewusst wahrnehmen, wie wir unser Leben gestalten, weil wir haben ja 4 Söhne, die zu 4 Männern werden. Und ich war gestern, hatte ich Putzdienst in der Waldorfschule.
Wahrscheinlich, vielleicht will einer noch eine Frau werden später.
Und gestern hatte ich Putzdienst in der Waldorfschule. Und das war so schön. Unser jüngster 4 hat dann angefangen mitzufegen, und der zweite hat angefangen, die Fußmatten auszuklopfen, und dann haben wir irgendwie zu 5 da diesen Klassenraum geputzt, und dann haben wir uns hingesetzt und geredet, und dieses Präsentsein als Vater, Vorbild sein für meine Söhne, zu weinen, mit denen auch über Wut zu sprechen. Wir sprechen ja mit unseren Kindern über alles, was uns so bewegt. Und in kindgerechter Art und Weise natürlich. Aber uns ist das total wichtig, oder mir ist das ganz wichtig, das mit den Kindern auch vorzuleben. Und das ist einfach, das ist dann schön, wenn ich mir anschaue, dass ich mir bewusst machen kann, dass ich meinen Beitrag leiste, dass sich dieses System verändert. Und wir diesen Ripple-Effekt, den unsere Taten haben, oft nicht absehen können. Aber ich glaube, dass wenn jeder Einzelne, insbesondere jetzt einfach die Männer, sich fragen, welchen Beitrag kann ich hier leisten? Wie kann ich noch mehr in mein Licht gehen? Wie kann ich mein Licht noch mehr strahlen lassen als Mann? Wie kann ich noch mehr Menschen unterstützen? Wie kann ich noch mehr Menschen dienen? Oder auf der Schattenseite zu gucken, welche Schatten trage ich noch in mir? Wo lebe ich Ignoranz? Wo lebe ich vielleicht eine Verachtung, ein Unverständnis, das ich nicht füllen will mit Klarheit, Empathie? Wo lebe ich nicht meine Gefühle? Wo fühle ich nicht die Verletzungen, die mein Verhalten noch bis heute beeinflussen? Das heißt, wir Männer sind in der Verantwortung, noch mehr in unser Licht zu gehen und noch mehr unsere Schattenarbeit zu machen. Und es gibt sehr viele Männer, die dazu bereit sind. Und umso mehr das machen, umso mehr werden dem folgen. Und wir leben in dem Wunsch, in der Absicht, in der Überzeugung, dass sich dieses System Stück für Stück verändert. Und oft ist es so, auch wenn man über persönliche Weiterentwicklung spricht, dass es erst ganz schlimm wird, bevor sich was verändert. Du kennst das vielleicht, es passiert irgendwas Schlimmes in deinem Leben und dann bist du bereit, nochmal wirklich alles in Frage zu stellen. Und oft sind wir erst, wenn der Leidensdruck besonders groß ist, bereit, uns wirklich unsere Schatten anzuschauen, oder sind wir erst bereit, wirklich das Risiko nochmal einzugehen, noch mehr in unser Licht einzugehen. Und vielleicht ist mit der jetzigen Katastrophe, die nochmal sichtbarer geworden ist, die jeden Tag stattfindet, vielleicht ist das Gleiche, dass der Leidensdruck jetzt so groß wird, dass einfach noch mehr Männer bereit sind, weiterzugehen. Und das ist das, was wir uns wünschen und hoffen, dass das so ist.
Für mich ist es noch so, ich bin ja dann sehr schnell dabei, dass ich mich in jedes dieser Opfer hineinversetzen kann. Und so viele Frauen kennen das Gefühl, wie es ist, objektiviert zu werden oder einen sexuellen Übergriff in welcher Form auch immer zu erfahren. Wir fühlen mit jeder einzelnen Frau, die dort betroffen ist. Und mir geht es dann oft so, dass ich dann so sauer auf alles Männliche bin und das in erster Linie erstmal an dir auslasse, weil du der mir nächste Mann hier bist und du wirklich, ja, seit wir zusammen sind, also seit 14 Jahren jetzt, da in meinem feministischen Kampffeuer stehst und sehr viel davon abbekommen hast, auch von meiner Wut über das System. Und es hat für mich schon einige Jahre gebraucht, um zu differenzieren. Nicht Mann ist gleich Mann ist gleich Mann, sondern auch jeder Mann ist anders. Und jetzt habe ich das Geschenk von dir und noch 4 weiteren jungen Jungs hier, also 5 Männer in meinem Umfeld, die einfach so unfassbar toll sind und so ein Geschenk sind und so bereit sind zu lernen und Frau sein zu feiern und zu embracen und Platz zu machen und hinzuhören. Und ja, diese Veränderung, also diesen Path mit mir zusammenzugehen, nämlich der da heißt Geschlechterfrieden und dafür ein Standing zu sein. Und das ist ja unser Kern der Arbeit, die wir hier machen. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und das ist mir wirklich dieses Mal auch gelungen, anstatt in die Wut übers Männliche an sich zu gehen und das an dir auszulassen, wirklich auch innezuhalten, uns eben dich zu empowern und mit dir gemeinsam zu visionieren, welche Produkte oder was man noch anbieten kann, um diese Geschlechterdynamiken auch den Menschen zugänglich und transformierbar zu machen. Und die Wut dorthin zu lenken, wo sie hingehört. Nämlich das System.
Ein letzter Punkt fällt mir jetzt auch noch ein. Mir haben einige Frauen geschrieben, einige mehr, sodass mir aufgefallen ist, dass die sinngemäß geschrieben haben, naja, aber wir Frauen haben ja auch was damit zu tun. Und es waren ja auch Frauen beteiligt. Und da habe ich gedacht, ja, ich meine, das ist ja auch Kern unserer Arbeit, dass man sagt, bei jeglicher Dynamik haben natürlich beide etwas damit zu tun. Aber es ist so wichtig, Wenn Frau an dieser Stelle zu früh in die Verantwortung geht, sagt, was habe ich damit zu tun, dann nimmt sie dem Mann die Möglichkeit, 100% verantwortlich zu sein. Dann wird sich nichts ändern. Und natürlich, wie in jeder Beziehung, kann Frau immer gucken, okay, was ist mein Schattenanteil? So wie du es gerade gesagt hast, welche Wut lasse ich an meinem Mann aus? Wo kommt die her? Aus welcher Enttäuschung, aus welcher Verletzung? Ist die angemessen? Und auf der anderen Seite aber auch mehr ins Licht zu gehen und zu sagen, ich stehe für mich ein, ich stehe für das ein, was richtig und wahr ist, was für Liebe steht. Und wenn ein Mann, nachdem ich mir meine Schattenarbeit gemacht habe, trotzdem nicht bereit ist, sich mehr zu engagieren, die Konsequenzen zu ziehen. Und Konsequenzen ziehen heißt nicht, sich jahrelang zu beschweren, dass der Mann nicht folgt, sondern, wenn ich mir sicher bin, ich habe meine Schattenarbeit auch einfach gemacht, konsequent zu sein, nicht mehr zu meckern, sich zu beschweren, sondern in die Distanz zu gehen. Und das als Ausdruck von gesunder Wut, die dieses System, über das wir heute ja gesprochen haben, Frauen abkonditioniert hat, Frauen verboten hat. Weibliche Wut durfte nicht sein. Und die Wut, die ich von dir ja auch viel abbekommen habe, aus deiner persönlichen Biografie, trotzdem etwas ist, was ich mir grundsätzlich für mehr Frauen wünsche, weil sie ja bei mir auch dazu geführt hat, dass sie mich in ein sehr hohes Bewusstsein über meine Männlichkeit gebracht hat. Ohne deine Wut, ohne diesen Widerstand, den du mir geschenkt hast, hätte ich viele Erkenntnisse gar nicht haben können. Hätte ich gar nicht der Coach werden können, der ich heute bin. Weil mir dieses Verständnis, das Bewusstsein, die Empathie, die emotionalen Fähigkeiten, weil mir das alles gefehlt hätte, weil ich lieber in meinem Ego geblieben wäre, als mich da rauszubewegen. Wir danken dir. Es war eine herausfordernde Folge für ein wichtiges Thema. Es war uns super wichtig, unsere Perspektive auf das Thema mit dir zu teilen. Und wir danken dir, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt und dass du diese innere Arbeit leistest, indem du auch diese Podcast-Folge hörst.
Und wir finden, die Beziehung ist die kleinste politische Einheit und dass vieles, was im Kleinen in der Beziehung sichtbar ist und wirksam ist, auch im Großen wirkt. Und deswegen, dass das unser Handlungsspielraum ist, dass wir darauf extrem viel Einfluss haben. Und es hilft dann auch, mit der Machtlosigkeit besser umzugehen, wenn wir sehen, worauf wir Einfluss nehmen können. Wir freuen uns sehr, mit dir verbunden zu sein. So viele schreiben uns immer wieder Themenvorschläge, Fragen. Halte dich nicht zurück. Wir sind da. Teile dich gerne mit und wir freuen uns, von dir zu hören.